Adam erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger und gebar den Kain und sprach: Ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. Danach gebar sie Abel, seinen Bruder. Und Abel wurde ein Schäfer, Kain aber wurde ein Ackermann. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Da sprach der Herr zu Kain: Warum ergrimmst du und warum senkst du deinen Blick? Ist's nicht so? Wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür. Und nach dir hat sie Verlangen. Du aber herrsche über sie. Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel: Lass uns aufs Feld gehen. Und es begab sich, als sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain wider seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Er sprach: Ich weiß nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach: Was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Und nun, verflucht seist du auf der Erde, die ihr Maul hat aufgetan und deines Bruders Blut von deinen Händen empfangen. Wenn du den Acker bebauen wirst, soll er dir hinfort seinen Ertrag nicht geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden. Kain aber sprach zu dem Herrn: Meine Strafe ist zu schwer, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du treibst mich heute vom Acker, und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und muss unstet und flüchtig sein auf Erden. So wird mir's gehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Aber der Herr sprach zu ihm: Nein, sondern wer Kain totschlägt, der soll siebenfältig gerecht werden. Und der Herr machte ein Zeichen an Kain, dass ihn niemand erschlüge, der ihn fände. So ging Kain hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Lande Not, jenseits von Eden gegen Osten. Ihr Lieben, wenn wir dieses Wort hören und wenn ich das so höre und auch gelesen habe und mir ein paar Gedanken dazu gemacht habe, würde ich mal sagen, es liegt klar auf der Hand, wer schuld daran ist, dass Kain seinen Bruder Abel erschlägt. Zunächst einmal, beide Brüder, so hören wir, gehen ihrer Arbeit nach. Der eine betreibt Landwirtschaft, der andere Viehzucht. Der eine ist sesshaft, der andere muss noch ein bisschen umherlaufen, damit sein Vieh auch immer wieder was zu essen hat oder da sagt man ja eigentlich zu fressen hat. So wandert Abel mit seiner Herde umher und Kain baut an. Und dann hören wir, dass beide ein Opfer bringen, Gott ein Opfer bringen und es wird nur erwähnt, Abels Opfer sieht Gott an und das von Kain nicht. Warum? Steht da nicht. Also hüten wir uns vor irgendwelchen Spekulationen. Warum dieses und jenes nicht? Und scheinbar war es doch gar nicht so wichtig. Der Grund, warum Gott sich so entschieden hat. Was aber darauf folgt, das wird uns beschrieben. Und das scheint nicht unwichtig zu sein. Nämlich, wir hören dann, Kain lockt seinen Bruder Abel auf das Feld und tötet ihn. Wir also, und das war die Ausgangsbehauptung von mir, Wer also ist an diesem Drama schuld? Liegt doch klar auf der Hand. Gott selbst. Er hat es vermasselt, könnten wir sagen. Wieso sieht er das Opfer Abels an und von Kain nicht? Da liegt doch die Ursache klar auf der Hand. Hätte Gott das Opfer des Kain angenommen, wäre diese Tragödie nicht passiert. Könnten wir meinen. Aber so könnten wir durchaus denken, wenn Gott sich anders entschieden hätte, dann hätte Kain anders reagiert. Wenn Gott sich anders entschieden hätte, dann würde ich ganz anders leben. Dann würde ich mich ganz anders entscheiden. Dann wäre mein Leben anders verlaufen. Ja, dann oder so. Aber all diese Rechnungen und Gleichungen gehen einfach nicht auf. Aber eine nächste Frage, die mich bewegt hat, ist, hätte Kain in seinem Grimm sich nicht gegen Gott wenden können? Ja, vielleicht sogar wenden müssen? Schließlich ist ja sein Bruder Abel für die getroffene Entscheidung von Gott nicht verantwortlich. Was uns zunächst einmal diese Begebenheit verweigert, ist, über die Gründe von Gottes Entscheidung zu spekulieren. Ja. Wir können darüber nicht richten, nicht urteilen. Es ist Gottes Entscheidung gewesen und seine Sache. Aber wie wir uns entscheiden, damit umzugehen, wie Kain sich entschieden hat, Abel hatte keine Wahl, sich zu entscheiden, das liegt bei uns. Für unsere Entscheidung, für unsere Handlungen, für unser Reden sind wir verantwortlich. Und Gott hat uns dafür Voraussetzungen gegeben. Das eine ist seine Gegenwart, seine Liebe, die uns zuteil werden lässt, in die er uns hineinnimmt. Seine Liebe beinhaltet immer Gnade, Barmherzigkeit. Wer Gott liebt, der liebt auch seine Nächsten. Das ist mal andersrum ausgedrückt das Doppelgebot auch der Liebe. Das ist das eine. Das andere ist, Gott hat uns, jedem von uns, einen Willen gegeben. Und mit diesem Instrument treffen wir Entscheidungen. Entweder aktiv oder passiv. Dann beugt sich unser Wille einem Umstand, dem Grimm hier oder was weiß ich. Wir haben die Wahl, genauso wie Kain die Wahl hat, zu entscheiden, wie wir zum Beispiel mit Grimm oder mit Zorn im eigenen Herzen und in den Gedanken umgehen und ob wir dem Raum geben und das zulassen und dem so viel Raum geben, dass Zorn, verletzte Ehre, Kränkungen zu Aggressionen heranwachsen. Mit unserem Willen entscheiden wir, ob wir dem Raum geben bis dahin, dass unser Herz eine Mördergrube wird oder sich Mordgedanken breit machen. Kain lässt es zu, dass diese Gedanken über ihm Herrschaft ergreifen und dann zur Tat werden. Aber Gott zeigt Kain gegenüber eine andere Möglichkeit auf. Statt den Blick zu senken und sich in diesen Grimm hinein zu versenken und in diesem Strudel dann gefangen sein zu lassen, lädt Gott den Kain ein, den Blick zu heben, nämlich zu Gott hinzuschauen, nach oben zu schauen und mit dem, was ihn bewegt, sein Groll, sein Grimm, sein Ärger, seine Enttäuschung, seine Verletzung, was auch immer, zu Gott zu bringen. Und ehrlich zu sein vor Gott. Und mit Gott darüber zu reden oder zu hadern oder auch ins Gericht zu gehen, durchaus. Wieso kommst du auf die Idee, das Opfer meines Bruders anzunehmen und mich hier so bloßzustellen? Wieso machst du das? Und Gott, ich bin echt stinkig auf dich. Eigentlich könnte ich dir den Hals rumdrehen, wenn das ginge. Ihr Lieben, dürfen wir das? Ja. Denn wenn wir das verschweigen, ergreift das von uns Besitz und kommt irgendwo an irgendeiner Stelle raus und wahrscheinlich so, wie wir es nicht haben wollen. Gott hält es aus, aber was er will, ist unsere Ehrlichkeit. Nicht, weil das verblümt sagen, du bist ja Gott und du bist ja souverän und du kannst das ja und ich stelle mich da drunter, aber hier brodelt's. Und da drehen sich die Gedanken. Nein, das muss raus und es muss vor Gott raus. Manchmal muss es auch vor Menschen raus, das ist wohl wahr. Aber kein tut es nicht. Er bleibt bei sich in seiner Verletzung, in seinem Groll und lässt den Zorn wachsen zu Rache und zu Mordgedanken. Ihr Lieben, was hier geschieht, steht auch beispielhaft für jeden von uns. Und ich denke, wir alle kennen Erfahrungen der Zurücksetzung, des Überseenwerdens, der Kränkung, der Enttäuschung, der Ungerechtigkeit und diese Liste lässt sich ja ziemlich lange fortsetzen. Wir kennen Verletzungen, die uns andere Menschen zugefügt haben und wir wissen, das wird so bleiben. Wir kennen auch, was das in uns auslöst und was das mit uns macht. Aber was machen wir damit? Verdrängen, leugnen, keine Lösung. Erfahrenes Unrecht, ob es bewusst oder unbewusst zugefügt wurde, muss betrachtet werden. Aber wir treffen die Entscheidung, ob wir darüber herrschen oder uns beherrschen lassen. Gott ist offen mit uns, das Geschehene und das, was es in uns macht, anzuschauen, mit uns hindurchzugehen und davon frei zu machen, damit keine bittere Wurzel entsteht, wachsen kann und uns vergiftet. Unsere Verantwortung ist es, mit uns selbst zu Gott zu gehen. Aber durchaus mit dem Verursacher aus, auch. Sei es ein Mensch oder auch, wenn wir Gott dafür verantwortlich machen. Denn nur so gehe ich in die heilende und befreiende Gegenwart Gottes. Ich übergebe mich ihm und ich übergebe ihm auch die verursachende Person, damit Gott, der größere und gerechte Richter, sich dieser Sache annimmt. Ihm überlasse ich, was er mit der Person tut, auch wenn mir das vielleicht nicht gefällt, weil scheinbar nichts geschieht und sich nichts verändert. Hier in diesem Wort auch zeigt Gott eine Sache auf. Es geht darum, die rechte Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Dafür zu sorgen, dass das eigene Herz eben nicht zur Mördergrube wird. Und dass meine Gedanken nicht zu Mordfantasien werden. Aber ich kann Gott, wie in so manchem Psalm mir vorgegeben, meine Wut und meine Gedanken aussprechen. Gerade die, die nicht sehr fein sind. Und sich vielleicht um Rache drehen, um Vergeltung, um vieles mehr. Am Schluss aber überlasse ich den Verursacher, die Person Gott. Und ihr Lieben, auch aus eigener Erfahrung kann ich sagen, das geht nicht in einem Nu und von jetzt auf gleich. Das ist ein Prozess, manchmal ein langwieriger Prozess, manchmal ein schmerzlicher Prozess, aber ein notwendiger Prozess. Und es ist nicht leicht, sich mit dem Willen für das Gute, für den Weg Gottes zu entscheiden. Wer das sagt, lebt nicht in der Realität, dass es anders wäre. Aber ein Gedanke durchaus mag hilfreich sein. Das will ich mal so ausdrücken. Es gab mal so Mitte der 40er Jahre einen Film, der hieß Die Mörder sind unter uns. Ich will das mal abwandeln. Es gefällt mir nicht, gefällt uns wahrscheinlich alle nicht, aber die Mörder sind in uns. In jedem von uns steckt ein Kain, so gern wir vielleicht auch Abel sein wollen, obwohl über den wird gar nicht berichtet, ob er gut war oder nicht gut war oder wie auch immer. Aber in jedem von uns steckt ein Kain, meist so, dass es nicht zur vollendeten Tat kommt wie bei Kain. Aber in Gedanken gibt es Momente, da hätte ich durchaus jemanden schon mal etwas Schlimmes andichten können, in Gedanken den Hals umdrehen können oder was ich alles wünschen. Oder zumindest, dass die Person, die mich verletzt hat, am eigenen Leib erleben möchte, was sie mir angetan hat. Kennt ihr wahrscheinlich alle. Oder auch nicht, das geht vielleicht nur mir so. Es tut gut, sich der Wahrheit zu stellen. Jeder von uns ist in der Lage, sich mindestens in Gedanken gegen andere zu erheben, dem Fluch näher als dem Segen zu sein. Ein anderer Gedanke folgt dieser Selbsterkenntnis: Wenn das so ist, wie besonders ist es, dass Gott uns nicht vernichtet, sondern erhält wie Kain. Der wird zwar uns steht und der Lohn seiner Arbeit ist mäßig, aber er wird von Gott beschützt. Dass er uns steht, ist, ich will es auch mal anders sehen und ausdrücken, kein Wunder, denn seine Tat macht ja was mit ihm selbst, bringt auch Unfrieden in ihn hinein. Und die Angst, verfolgt und gerichtet zu werden, macht ihn zu einem, der immer auf der Flucht ist. Und das ist im Grunde unsere Situation vor Gott. Wir sind vor Gott für unsere Taten, für unsere Gedanken, für unsere Herzenshaltung, für unsere Sünde verantwortlich. Und wir hätten selbst den Tod verdient, leben aber in und aus der Gnade Gottes. Nur weil er uns liebt, weil wir von seinem Herzen sind, sein Abbild. Und nur weil er in Jesus die Schuld und unsere menschlichen Verderbtheit selbst ans Kreuz getragen hat und dafür bezahlt hat. Kain vergoss das Blut seines Bruders. Gott ließ das Blut von sich selbst in Jesus Christus am Kreuz vergießen. Das Blut Abels klagt kein an. Das Blut Jesu spricht Vergebung und Heilung, Erlösung, neues Leben, Gnade und Barmherzigkeit Gottes uns gegenüber an. Der dritte Gedanke ist, wir sind alle Geschöpfe Gottes. Wenn ich mich gegen einen Menschen wende, wende ich mich gegen Gott. Wende ich mich gegen den Nächsten, dessen Liebe Gottes gilt. Mutter Teresa hat einmal gesagt, sie sieht im Nächsten das Antlitz Jesu. Das ist nicht immer leicht. Eine Herausforderung und auch eine Willensentscheidung zu sagen, ja, auch in diesem Menschen darf ich das Antlitz Jesu sehen, weil auch diesem Menschen gilt die Liebe Jesu. Ja, ich weiß, das ist nicht leicht. Nicht immer, nicht bei jedem. Und doch ist es so. Aber genau dieser Blick tut uns Not. Leider verlieren wir mehr und mehr diesen Blick, wie das Bewusstsein, geliebt zu sein, nämlich von Gott geliebt zu sein. Wo wir den Blick nicht nach oben zu Gott hin richten, wo wir diesen Blick zu Gott hin verlieren, die Beziehung zu Gott hin verlieren, die Gemeinschaft mit ihm verlieren, verlieren wir die Liebe, verlieren wir die Beziehung zueinander. Klammerbemerkung, die steht hier nicht, aber ich bringe sie trotzdem. Ich weise noch einmal darauf hin, was wir auch in der Gemeinde schon gemacht haben, nämlich auf diese Unterschriftenliste von 1000 plus, um ungeborenes Leben zu schützen. Und ich habe vor kurzem einen kurzen Beitrag gesehen von 3 Redebeiträgen einer Partei, die dann beschlossen hat, oder ein Teil dieser Partei, sagen wir mal so, entschlossen hat, eben bis zur Geburt hin, also bis zum letzten Tag der Schwangerschaft, Abtreibung zu ermöglichen und freizugeben, wie 2 Gewissensbisse anmeldeten, und wie ein Redebeitrag das alles vom Tisch wischte. Und da dachte ich mir, das ist es. Wenn man die Beziehung zu Jesus verliert, die Beziehung zu Gott verliert, verliert man die Beziehung zum Menschen, zu sich selbst und wird lieblos. Wahrscheinlich auch verantwortungslos. Klammer zu. Wer am Ende nur sich selbst sieht und seinen Willen dafür gebraucht, sich selbst zu verwirklichen, der wird unbarmherzig und verwirklicht sich auf Kosten anderer. Vom ungeborenen Leben bis hin zum gereiften Leben. Und so tut es Not, dass wir wieder lernen, unseren Blick zu heben, Gott zu suchen, ihm zu folgen, Jesus zu folgen. Unseren Willen in ihn, in Gott zu stärken und mit seinem Willen in Einklang zu kommen, statt unseren mittlerweile sehr kranken und verdrehten Willen und unsere verdrehten Gedanken und individuellen Wünschen zu folgen. Gehen wir weiterhin mit gesenktem Blick, treffen wir uns alle auf dem Feld wieder, verdrehen die Wahrheit und richten uns gegenseitig. Aber die Sünde muss nicht über uns herrschen, sagt Gott. Es kostet den Einsatz unseres Willens. Es kostet uns die Entscheidung, Jesus nachzufolgen. Es kostet uns, Gottes Willen zu suchen und in seinem Wort zu bleiben. Dann aber werden wir erfüllt mit seinem Frieden und seiner Liebe. Sehen und schmecken, wie freundlich er zu uns und mit uns ist. Erleben wir, wie befreiend und wohltuend es ist, in und aus der Gegenwart seiner Heilung zu leben. Wie auch unter seiner Fürsorge und Bewahrung zu sein. Amen.